Marin Landolt, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Bruno Steiner. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich komme nicht aus dem Kanton Schwyz. Die Situation, die Sie mir Bruno Steiner geschildert hat, wie es um die Kulturförderung steht im Kanton Schwyz, das ist mir neu und das fand ich sehr interessant. Da gibt es, glaube ich, noch einiges zu tun. Es gibt kein Kulturförderungsgesetz. Und Bruno Steiner bezeichnet ja den Kanton, also den Kulturförderzustand im Kanton Schwyz als paradoxe Vernachlässigung der zeitgenössischen Kultur im reichen Kanton. Und das ist ja schon mal interessant. Dieser Frage möchten wir dann auch in einer zweiten Diskussionsrunde dann noch eingehen, wenn es um Fördergelder geht. Aber Bruno Steiner, du bist selbst Künstler, du bist Projektinitiant, du bist Autor dieses interessanten Atlasses der Kulturfragen. Du hast dich intensiv, das hast du gesagt, über Jahre mit der Kulturförderung im Kanton Schwyz befasst. Was um Himmels Willen hat dich angetrieben, dich so stark in dieses Thema einzugeben? Du wohnst ja selber im Kanton Basel-Land, also dir kann ja eigentlich egal sein, ob die Kultur in Schwyz gefördert wird oder nicht. Was treibt dich an für dieses große Projekt?
Es ist die Herkunft. Und zwar, ich bin ja in Schwyz aufgewachsen und habe aber keine Existenz gesehen als Kulturschaffender und bin deshalb ins urbane Land oder in die urbane Stadt gegangen. Und es treibt mich an, herauszufinden, was liegt hinter dem Jammern, das ich immer wieder höre. Was liegt hinter der Resignation, hinter der Frustration? Es kann nicht sein, meiner Meinung nach, dass schon wieder eine Studie herauskommt und das nochmals klar definiert, wie es um die zeitgenössische Kultur steht.
Wie schlecht es steht.
Ja, und deshalb, ich wollte einfach mir die Zeit nehmen und den Raum nehmen, ein bisschen tiefer zu gehen.
Und das hast du gemacht, das ist dir gelungen, dieses Projekt, das jetzt läuft. Vielleicht noch eine kurze Frage, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Ich denke, diese Aufgabe bringt auch den Kanton Schwyz ein bisschen ins Diskutieren und ins Grübeln, auch die Politik und die Wirtschaft. Verschonst du nicht mit diesen Fragen oder gerade diese nicht? Geht es dir um die Erhöhung des Stellenwertes der zeitgenössischen Kunst oder auch oder nur darum, die Religion oder die Kirche auch auf neue Weise, auf zeitgemäße Weise zu vermitteln?
Es geht mir darum, nicht innerhalb der Kulturblase das Problem zu diskutieren und immer wieder an einen Punkt zu kommen, wo es nicht weitergeht. Deshalb mit Kultur, deshalb mit Wirtschaftspolitik, deshalb mit zentralschweizerischem Umland. Es geht wirklich um die Vernetzung und um die Kontextualisierung.
Und den Dialog vielleicht zwischen Dogmen und eben Grenzüberschreitungen kann man so mal stehen lassen. Und da kommen wir dann auch auf das Input-Referat. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, worum es heute geht. Wir diskutieren darüber, was die zeitgenössische Kultur zur Transformation des religiösen Lebens beitragen kann. Und damit kommen wir zum Impulsreferat von Silvia Henke. Sie sitzt neben Bruno Steiner. Was Kunst, Kultur und Religion verbindet, werden wir hören. Wir werden eine kleine kulturtheoretische und kulturpolitische Übersicht bekommen. Auch einen sehen, wie die soziologische Wichtigkeit von Religion eine Rolle spielt und auch vielleicht noch ein paar Anregungen mit konkreten Beispielen, wie eben die Transformation von Kultur und Religion gelingen kann. Da sind wir sehr gespannt. Silvia Henke, Sie sind Kulturwissenschaftlerin und Professorin für Kulturtheorie, freie Publizistin. Seit 2003 leiten Sie den Bereich Theorie im Bachelor an der Hochschule Luzern. Fächer zeitgenössische Kunst und Religion oder auch Kunst und Politik sind die Fächer. Sie haben sich lange mit der Frage beschäftigt, wie Kunst Religion vermitteln kann, jenseits von Dogmen. Sie haben auch deutsche und französische Philologie und Philosophie studiert. Sie sind, was ich auch erfahren habe, Expertin in Genderfragen. Und Sie sind katholisch geprägt. Da freuen wir uns sehr auf das Referat. Bevor wir dieses hören, möchte ich noch die weiteren Gäste vorstellen, die dann in der Diskussion dabei sein werden. Das ist Barbara von der Meulen-Kunz. Sie ist Kunsthistorikerin und Kuratorin. Sie hat seit 7 Jahren die Leitung der Kultur und des Programms im Kloster Dornach unter sich. Das ist ein ehemaliges Kapuzinerkloster. Sie hat während 7 Jahren die Kirchgemeinde Blauen und den Seelsorgeverband am Blauen mit 5 Kirchgemeinden geleitet. Das ist im Baselbiet. Mhm. Und im letzten Jahr haben Sie ein Buch publiziert zum 350-Jahr-Jubiläum des Klosters Dornach, 25 Jahre Stiftung Kloster Dornach und 5 Jahre Kulturprogramm. Da ist ein großes Wissen zusammengekommen, auch Sie, Expertin in Kunst- und Kulturfragen. Und auch noch wichtig zu sagen, Ihre Herkunft ist Art. Sie kennt sich also mit den Eigenheiten des Kantons Schwyz gut aus und auch mit dem Verhältnis zwischen Kultur und Religion. Und Herr Bösch wurde schon kurz angedeutet. Lorenz Bösch ist auch bei uns. Er ist Präsident des Vorstands der römisch-katholischen Kantonalkirche Schwyz. Er ist ehemaliger Kantons- und Regierungsrat und auch er hat Herausforderungen zu bewältigen. Wir konnten das diese Woche im Einsiedler-Anzeiger lesen. Die Kirchen leeren sich. Das ist nicht nur ein Schweizer Problem, sondern ein schweizweites Problem und wahrscheinlich ein globales Problem. Und Herr Bösch hat im Anzeiger auch angedeutet, dass er der Kreativität in sakralen Räumen gerne Raum geben möchte. Und da sind wir ja gespannt, was er da für Ideen hat. Jetzt möchte ich aber das Wort Silvia Henke übergeben und wir sind sehr gespannt.
Ja, also vielen Dank für diese freundliche Einleitung und Einladung. Alle kommen ein bisschen von Basel, also ich komme von Basel, aber wie gesagt mit der Besonderheit, dass ich dort katholisch erzogen wurde von meiner Mama, die zugewandert ist. Meine These oder mein Titel, was Kunst, Kultur und Religion verbindet, mit 3 Thesen und 2 Fragen an die Zukunft. Und jetzt eben in diesem Küchengarten, und das ist für mich ungewöhnlich, weil ich sonst immer vor dem da Beamer und da Leinwand habe, oder? Aber das ist das Experimentelle hier. Und von daher, wir haben, oder Bruno hat eine Dokumentation gemacht mit den Folien. Und ich werde sie so kursorisch auch zeigen. Und vielleicht haben Sie Möglichkeit, irgendwo auch drauf zu schauen. Und sonst habe ich diese spezielle Aufgabe, dass ich die Bilder erzähle. Also oder ungefähr erzähle. Die Beispiele, die ich brauche. Ich möchte mit der ersten These beginnen. Die heißt, den Himmel auf Erden erblicken. Ästhetische Erfahrungen im Katholizismus gehen auf die Romantik zurück. Und sie sind revolutionär. Das ist meine erste These. Weil der Hintergrund der Frage, wie sich Kultur, Kunst und Religion verbinden, überhaupt erst mit der Romantik möglich geworden ist. Mit den Philosophen Schleiermacher, Schlegel etc. und Chateaubriand im Französischen, die das Christentum erweitert und umgedeutet haben. Und ganz stark zusammengefasst bestand diese Umdeutung darin, dass Religion subjektiv und ästhetisch erfahrbar ist. Und diese Subjektivierung besagt, also nicht Gott, nicht der Papst oder die Kirche stehen im Zentrum, sondern das kreative Vermögen, das Göttliche anschaulich zu machen. Also einen Himmel auf Erden erscheinen zu lassen als Transzendenz, als Schönheit, als Rätsel, als geheimnisbar jeder Vernunft und vielleicht auch jeden festen Glaubens. Ich habe das mit Chateaubriand formuliert bekommen in Saint-Malo, als ich dort war und den Geist des Christentums gelesen habe, der mit der Botschaft beginnt, dass das Größte, Schönste, was es im Menschenleben gibt, das Geheimnisvolle sei und dass Gott selber eben das Geheimnis ist. Und ich habe deshalb in meiner Dokumentation das Grab von Chateaubriand abgelichtet und seine Tafel, wo er anonym eben sich bezeichnet als einer, der dort in den Elementen Ruhe gefunden hat, namenlos, ohne Namen. Und das ist so ein Sinnbild für mich, für dieses, also nicht bei der Kirche, nicht im Friedhof, sondern allein draußen in der Natur, für diese subjektive Position des Religiösen außerhalb der Kirche. Und diese subjektive Erfahrung von Gott ist natürlich auch etwas, was für die Kirche ein Problem ist. Damit hat ja auch ein Problem begonnen. Denn wenn man Gott außerhalb der Kirche erleben kann, wieso braucht es dann noch den Kirchenraum? Und die andere Frage, kann es Religion ohne Kirche, ohne Gemeinschaft denn auch geben? Und zumindest etwas würde ich hier einmal sagen, die ästhetische Erfahrung von Religion ist für viele noch immer an den Raum der Kirche gebunden, insofern dieser zumindest im Katholischen eben eine Ästhetik ausformuliert wie kaum eine andere Religion. Und für diese ästhetische Erfahrung habe ich die Künstlerin Judith Albert zitiert hier, deren Werk ich seit vielen Jahren beobachte und begleite. Sie ist Innerschweizerin, aber aus dem Kanton Obwalden. Also nicht Schweiz, aber auch nicht so weit. Und sie schildert in einem Gespräch, das ist jetzt ein Zitat, die Gottesdienste waren für mich wie ein Bühnenstück. Die Bilder, der Weihrauchduft, die Rituale haben mich angezogen. Der Pfarrer berührte mit zwei gesegneten Kerzen unsere Wangen und den Hals und murmelte ein Gebet. Oder das Agatha-Brot. Die heilige Agatha war eine Märtyrerin, ihr wurden die Brüste abgeschnitten und zu ihrem Gedenktag gab es jeweils dieses spezielle Brot zu kaufen. Diese Stimme, also es ist eine Stimme einer subjektiven Aneignung, einer ästhetischen Erfahrung, begleitet ihr Werk. Sie reagiert immer spielerisch, sinnlich und bezogen auch auf das Weibliche in ihren Arbeiten, auf die religiösen Erfahrungen. Eine ihrer Arbeiten ist die Herstellung neuer Heiligenbilder, die sie auch in Umlauf gebracht hat. Ich glaube, sie wurden dem Kirchenboten beigelegt und das sind eben neue Heilige. Hier die heilige Sibylla, Schutzpatronin der Träume und Visionen. Also sie hat normale Menschen gesucht, um die eben zu fotografieren und diese heiligen Bilder in Umlauf zu bringen für eine Ausstellung, die hieß Zeichen zeigen, Glauben in der Innerschweiz in Stanz. Eine andere Arbeit von Judith Albert, die in diesem Kontext der Verwendung von religiösen Symbolen sehr schön ist, ist ihre Arbeit Maria breitet den Mantel aus. Und sie spielt mit diesem blauen Samt des Marienmantels, der da unter einer Haustür herausfließt und festgehalten wird von der Tür und trotzdem rausgeht. Also in einer Weise eine Tradition, die sich eigentlich abgelöst hat, aber immer noch da ist in ihrer Botschaft als Sinnversprechen, als möglicher Schutzraum, wie sie mit dem Mantel eigentlich verbunden ist in der christlichen Ikonografie. Und Verwandlung, meine ich, ist so eine, also wäre jetzt für mich eine Möglichkeit, die ästhetische Erfahrung im Katholischen aufzunehmen und zu transformieren. Damit zu meiner zweiten These, wo die Wissenschaft nicht hinreicht, wo menschliche Erklärungen versagen, brauchen wir Kunst und Religion, beides. Als Geheimnis, Transzendenz, als Ort von Visionen und Träumen und als Sinnfragen. Und Sinnfragen sind transkulturell und transreligiös. Die Griechen hatten ihre Mythen, die jüdischen Schriften führen zur Idee des kommenden Gottes, der Islam kennt mit dem Sufismus die Geheimnisse der Mystik. Nirgendwo sind sich die Religionen ähnlicher als im ästhetischen Umgang mit ihren Rätseln, die letztlich den Sinn des Menschen formulieren. Die katholische Kirche hat dafür neben Gott ihre Heiligen. Und hier beginnt wieder eine Arbeit von Judith Albert, eine ältere von 2001. Und sie entstand so. Sie sollte für das Bruder-Klaus-Museum, für diesen berühmtesten Heiligen, den wir haben in der Schweiz, also so der Pate des berühmtesten Sagenhelden-Tell, oder haben wir dort Bruder-Klaus. Also Bruder-Klaus sollte sie eine Arbeit abgeben und sie wusste nicht, wo beginnen, wie sich in Bezug setzen zu diesem schweren, alten, großen Heiligen. Und die Arbeit, die entstanden ist, entstand dann zwei Tage vor der Ausstellung. Sie hat sich ein Medaillon gekauft im Museum des Bruder Klaus. Sie hat das an die Rückscheibe ihres Autos, an den Rückspiegel gehängt des Autos, und hat sich auf den Rücksitz gesetzt und die Kamera laufen lassen. Ihr Partner ist dann so durch Sachseln gegondelt und das sieht man im Video. Und dann beginnt aus dem Autoradio ABBA zu singen, diesen Song I have a dream, a song to sing. Also ich kann es jetzt nicht singen, aber das ist natürlich das, was sie gebraucht hat. Also das war wie eine Fügung und dann hatte sie die Arbeit. Das war alles. Es gibt diese Band, die da singt, es gibt dieses Auto, es gibt Regen, den Scheibenwischer und irgendwie diese Irrfahrt durch Sachseln mit dem Bruder Klaus am Rückspiegel, der da hin und her schwenkt in den Kurven. Das ist die Arbeit, die heißt Visionen und Träume. Genau, mit diesem Medaillon. Und dieser Verweis auf die Träume sind natürlich eine Beziehung oder stehen in Beziehung zu den Visionen des Bruder Klaus. Und ich würde sagen, Träume sind nicht Einbildungen. Träume verweisen auf das Ganze der Existenz. Und damit sind sie so wie die biblischen Geschichten, die Engel und die Heiligen, das, was uns verbindet mit einem größeren Ganzen, das durchaus ein Geheimnis ist. Und ich habe hier die nüchterne Feststellung von Urs Jäger, der im Einsiedler Anzeiger zitiert wurde. Die ist mir etwas schmerzhaft aufgefallen. Es ist diese Feststellung von ihm, jetzt muss ich ihn auch richtig zitieren. Die traditionelle Gedankenwelt und Religiosität jenseits von Esoterik sei kaum mehr in Mode in der heutigen Zeit. Also das ist eine traurige Feststellung und ich würde dazu eben sagen, ich bin überzeugt, dass das Bedürfnis nach Spiritualität da ist. Es braucht einen Raum. Es braucht eventuell auch den Raum der Kirche, wenn diese auch ihre eigene Ästhetik ernst nimmt. Und ich habe dazu auch noch Benno Zehnder zitiert. Das ist auch ein Innerschweizer Künstler, ehemaliger Rektor unserer Hochschule Luzern. Er hat das einmal so formuliert, und er war auch in der Lukas-Gesellschaft eine wichtige Figur. Das Spirituelle ist für mich eher dort, wo es Brüche gibt, wo nichts mehr zusammenhält, wo nichts mehr fest und sicher scheint. Dieses brüchig Fließende bestimmt mein Grundverständnis vom Leben. Und darin ist Gott vielleicht auch noch ein wenig unfertig und immer noch am Entstehen, wie die Welt und wie wir und wie ich als Teil von ihr.
Aber das ist
und damit komme ich zur dritten These. Und bald schon zum Schluss. Die dritte These lautet, dass Zugehörigkeitsfragen, also Konfession und Tradition, sich nicht eliminieren lassen aus dem religiösen und sozialen Leben. Aber sie lassen sich mit Kunst verbinden und dann werden sie zu religiöser Kultur im transformativen Sinn. Also ich komme zurück auf die Romantik. Die romantische Einführung einer subjektiven und ästhetisch begründeten Zivilreligion enthielt immer Kirchenkritik. Und sie wurde deshalb von der offiziellen katholischen Kirche und der politischen Restauration auch zurückgedrängt. Bis heute trennen und streiten sich konfessionelle Prägungen, die sich auf Traditionen und Dogmen beziehen, immer wieder. Es gibt darin auch ein Bedürfnis, das ein zutiefst soziales ist. Gemeinschaften verbinden sich über Traditionen. Diese aber müssen offen und durchlässig sein, ohne sich dabei aufzugeben. Es gilt also, Traditionen zu verwandeln. Das gelingt, wenn es mit Präzision und einem professionellen Sinn für Ästhetik einhergeht und nicht mit einem ästhetischen Jekami und Einerlei. Und dazu habe ich jetzt als letztes Beispiel noch eine Videoarbeit von Judith Albert wieder zu Bruder Klaus. Das war dann im Jubiläum von 2017, dieser Großanlass Meerranft. Und Judith Albert hat da die Dorothee-Figur ins Visier genommen und ihre Arbeit heißt Dorothee Passion. Und ich möchte nur diese Arbeit, die hier am Küchentisch spielt, so kurz erwähnen. Es sind die Hände der Künstlerin, die man sieht, die Kugeln schiebt auf dem Küchentisch. Und diese Kugeln werden einzeln im Kreis herum geschoben. Sie sind mit einem Band verbunden. Das sieht man erst mit der Zeit, dass das eigentlich eine Kette ist, aber eine offene Kette oder eine Kette mit Lücken. Und es sind diese zwei Frauenhände, die stetig und behutsam diese Kugeln weiterschieben. Und man erhält den Eindruck eines Kreislaufs, einer Konstanz. Und man denkt, das könnte ewig gehen. Das ist nie fertig. Das könnte die Geduld einer ewigen Liebe sein, so wie sie diese Dorothee ja auch hatte, die zurückgeblieben ist, als der Bruder Klaus in die Einsiedelei ging. Und so könnte auch die Verbindung zum Göttlichen aussehen, individuell Kugel für Kugel und doch gemeinsam an einem Faden. Was also verbindet Kunst, Kultur und Religion? Sie können verbunden werden durch ein ästhetisches Denken, weil dieses nicht instrumentell ist. Das ist eigentlich meine Hauptthese. Als synergetisches, als romantisches Denken kann es Bereiche verbinden, die durch instrumentelles Denken getrennt sind, getrennt wurden. Und vielleicht ist das auch die Voraussetzung einer Rückkehr der Künstler, Künstlerinnen, einer Freiwilligen auch in den Kirchenraum. Und damit komme ich zum Schluss, indem ich die Kugel zu Barbara weiterschiebe. Nicht den Ball, sondern die Kugel, mit der Frage, inwiefern eben so ästhetische Verwandlungen, die jetzt bei den Beispielen, die ich hatte, alle außerhalb des Kirchenraums waren, im Kunstraum, inwiefern diese auch im Kirchenraum gelingen. Das.
Barbara von der Meulen, die Frage können wir gerne jetzt ja auch in der Diskussion aufnehmen. Ich möchte Sie noch kurz, bevor Sie die Antwort von Silvia Henke versuchen zu deuten oder zu erklären, noch einmal darauf zurückkommen. Sie leiten Programm und Kultur in der Klosterkirche in Dornach an der Schnittstelle von Religion und Kultur. Also Sie erleben ja genau solche Transformationen, wie Sie Silvia Henke wunderbar jetzt als Beispiele gezeigt hat. Vielleicht erleben Sie ganz andere Arten von Transformation, da sind wir auch gespannt. Ich möchte noch ein bisschen auf Sie persönlich kommen. Sie betreuen sakrale Räume, fühlen Sie. Was ist für Sie das Spannendste? Sind es vor allem die sakralen Aspekte, die Sie interessieren an Ihrer Arbeit? Oder eben die immer leerer werdenden Kirchen, sakralen Räume, die Sie mit Kunst füllen können? Was reizt Sie mehr?
Ich glaube, weniger jetzt die Diskussionen um die leer werdenden Kirchen und so. Das ist ja schon einige Zeit in Gange und natürlich wird immer brisanter. Sondern was vom Hauptinteresse ist, Modelle zu liefern, und zwar zusammen mit den Kunst- und Kulturschaffenden direkt in der Praxis. Also weniger in der Diskussion am Sitzungstisch, das ist so meine Erfahrung, dass es dann so in eine Redundanz fast reinkommt, sondern direkt vor Ort Modelle anzubieten, was wäre möglich. Und von politischer Seite oder von der denkmalpflegerischen Seite ist man dann froh, dass es temporäre Arbeiten, Installationen sind. Und es wird dann immer tief durchgehalten. Es ist ja dann wieder weg. Und es gibt da einige Bilder auch im Dossier, und wenn diese Kunstinterventionen, wie man diese dann nennt, weg sind, dann kommen aber doch auch einige, die finden, ja, es ist aber schade, Frau van der Meulen. Es geht so um diese auch Vitalisierung von sakralen Räumen durch Kunst und Kultur der heutigen Zeit und nicht quasi diese Standardlösung, dass man in den Kirchenraum kommt und doch zumeist die barocken Gemälde vor sich hat.
Mhm. Also Sie, können Sie Silvia Henkes These oder Konklusion quasi bestätigen, dass ästhetische Denken, das Religion und Kunst miteinander verbindet, verschmelzt und vielleicht eben den gemeinsamen Dialog fördert? Mhm.
Ja, also ich denke schon im besten Fall. Wenn beide Seiten sich Kunst, Kultur, Religion, Vertreter der Theologie und der Kirche sich im ästhetischen Denken auch finden. Das ist aber in der praktischen Arbeit sehr anspruchsvoll. Das ist in der Theorie natürlich, also das steht vor einem. In der Praxis, weil dann doch Sitzungen stattfinden und Entscheidungsfindungen passieren müssen, diese gemeinsame Sprache zu finden, dieses gemeinsame Denken, ästhetische Denken, was man ja durch Sprache auch vermittelt oder auch durch Bilder. Ich habe zum Beispiel auch sehr große Mühe mit religiöser Kunst, die per se religiös ist. Also wenn Künstlerinnen und Künstler zu mir kommen und sagen, ich mache religiöse Kunst, da bin ich oft sehr skeptisch, weil es in meiner Erfahrung auch oft Kunst ist, die im jetzt engen Kunstbereich, den ich ja durchbrechen möchte, auch in meiner Arbeit, nie einen Platz finden würde in einer Ausstellung, in einer Kunsthalle zum Beispiel. Und das ist schon das ästhetische Denken in beiden Bereichen, dann in der Kirche, Theologie und in der Kunst und Kultur, in diesen Bereichen sehr getrennt. Also man denkt oft anders. Und das ist sehr, sehr schwierig.
Jetzt haben Sie ja, habe ich keine Ausstellung von Ihnen jetzt gesehen, aber ich habe gelesen, dass Sie mutige Ausstellungsprojekte machen, wo Sie eben zeitgenössische Kunst und sakrale Räume verbinden und interreligiöse Denkweisen ins ehemalige Kloster hineinbringen. Sie haben jetzt das sehr praktisch erklärt, aber ich denke, Sie bringen Künstlerinnen und Künstler dazu, sich in ihrem Werk mit Spiritualität zu beschäftigen. Wie kommt das denn im Kanton Solothurn, um eben wieder den Link zum Kanton Schweiz zu machen? Wie kommt das in Solothurn an?
Ja, also Kanton Solothurn ist eben ein spezieller Kanton.
Auch?
Weil die Politik, die ist ganz weit weg. Die ist in der Stadt Solothurn und wir sind in Dornach, wo man oft denkt, dass wir eigentlich im Kanton Basel-Land sind. Also wir sind direkt an der Grenze. Kanton Solothurn ist auch sehr katholisch geprägt. Hat einige Klöster zu bieten. Und wir haben einen sehr offenen und unterstützenden Regierungsrat für Kultur und Bildung, Regierungsrat Remo Ankli, der selber Theologie studiert hat. Und für die Kultur eine Offenheit mitbringt, in die Diskussion einzutreten. Aber auch ein Vertrauen einfach da ist, dass es schon gut ist, was jetzt gemacht wird. Also ich glaube, es ist wirklich diese Offenheit da. Ja,
und trotzdem also
auf
haben
jeden
Sie
Fall
gesagt,
bin ich noch vor Ort.
Seit 7 Jahren.
Ja, genau.
Also man lässt sie, man vertraut ihnen, man ist gespannt, was sie an Transformation wieder zu bieten haben.
Ja.
Ist das Thema Transformation auch, wird das auch diskutiert, so wie es Frau Henke jetzt geschildert hat, dass es eben die Möglichkeit gibt von Religion und zeitgenössischer Kultur, die sich miteinander verbinden lassen?
Ja, Also eben in meiner Arbeit ist das schon so, wenn man dieses Wort Transformation nennt, dann heißt es so, also dann ist schon, was ist denn das, Transformation, was heißt das? Und das kann man dann versuchen zu erklären, also dass eine Wandlung, eine Veränderung auch des sakralen Raumes ist, zum Beispiel jetzt Transformation eines sakralen Raumes, dass es eine, eben diese Angebote, diese Möglichkeiten wieder installiert von die zeitgenössischen Künstler oder auch quasi kirchenferne Leute wieder in die Kirche zu bringen, dass man da Möglichkeiten anbietet durch die Kunst und Kultur. Aber eben oft nenne ich das gar nicht so begrifflich, sondern die Praxis geht so, dass es gibt dann irgendwann ein Bild. Jetzt ist gerade heute Finissage der aktuellen Ausstellung, dass man Künstlerinnen und Künstler einlädt, die, und ich mache das immer bewusst, ich lade Künstlerinnen ein, die sonst eigentlich nie in die Kirche gehen, wo ich aber weiß, dass die Kunst ja oft gar nicht so fremd ist, diesem, was Frau Henke gesagt hat, diese Sehnsucht nach dem Anderen, nach dem, was man nicht anfassen kann, nach dem, was man nicht erklären kann, dass die eine Sensibilität mitbringen. Und eben hier ein Projekt und dann eine carte blanche kriegen. Und davon bin ich überzeugt, es braucht diese Offenheit. Ich spreche jetzt von mir als Kunsthistorikerin, von Theologen, von der Politik auch. Diese Offenheit, denn ganz selbstbewusst den Künstlerinnen und Künstlern eine carte blanche zu geben. Weil die machen das richtig.
Aber macht das nicht Angst? Es könnte ja provokant sein.
Ja, man ist aber im Gespräch danach. Also ist immer erst diese Offenheit da und da kommen konkrete Beispiele.
Mhm. Können Sie ja vielleicht
genau, das schildern? Ist ein konkretes Beispiel einer Gastkuratorin, die ich eingeladen habe, Veronika Kiesling. Die hat seit längeren Jahren ein Projekt, das heißt Ich bin da. Das heißt, sie arbeitet mit Künstlerinnen und Künstlern, die alle eine Beeinträchtigung haben. Und eigentlich schon weniger im Kunstsystem einen Platz gefunden haben. Und ich habe ihr diese Plattform gegeben. Also ich, wenn ich von ich spreche, dann ist es auch immer die Geldgeber in meinem Hintergrund, zur Hauptsache die Stiftung Kloster Dornach, die diese Projekte unterstützen. Und das war der Vorschlag, 3 Altarbilder neu zu hängen. Und das machen wir jetzt schon seit zum 4. Mal. Und das sind Zeichnungen einer behinderten Künstlerin, die Helena Kiesling, die seit über 10 Jahren solche kindlichen Zeichnungen macht. Und da kann man sich vorstellen, es gibt dann immer eine Informationsveranstaltung für die Theologen, die Gottesdienste halten in den Kirchen. Vermittlung ist sehr wichtig. Und da kam zum Beispiel der ehemalige Kirchenrektor bei uns. Wir haben Kirchenvorsteher. Die sagen dann immer okay oder nicht. Er meinte, es ist gut, was die Frau van der Meulen macht, aber es ist ein bisschen Fasnacht. Und es war auch gerade zur Fasnachtszeit im Februar, als wir diese Bilder gemacht haben. Und dann sind andere Theologen gefordert, die ich dann auch ein bisschen anstachle, die aus der Bibel heraus, aus dem Evangelium heraus, aus ihrem Fachwissen heraus versuchen, mit diesen Bildern auch einen Umgang zu finden. Also nicht ich erkläre und mache und versuche, sondern es gibt andere. Und das ist das ganz Wichtige. Es sind alles. Es sind dann immer Partizipative, das ist auch so ein schwieriges Wort. Also wo man alle Teilnehmenden, Teilnehmer möglichst mit einbezieht. Auch in die Erklärung und auch in die Unterstützung dieses Projektes.
Und da können Sie jetzt sagen, seit 7 Jahren, Sie machen durchwegs positive Erfahrungen? Oder gab es auch schon einen Knall zwischen der theologischen Seite und der Kunstseite? Oder?
Ja, das gab schon einen Knall. Ja. Also bei der ersten Intervention hier, sieht man jetzt aus der Ferne nicht so gut. Wir hatten 3/4 Jahr eine Bausanierung. Das Kloster wurde saniert. Da gab es eine große Eröffnungsfeier mit Regierungsräten, Swisslos, Sponsoren. Die Kirche war voll. Und niemand hat wirklich gewusst, wie diese neuen Altarbilder aussehen, die hier der Basler Künstler Jan Hostetler gehängt hat. Und das hat schon große Wellen geschlagen, aber eben diese Vitalisierung, die ich sehr mag, diese Diskussion, was darf denn heute in sakralen Räumen überhaupt sein an Bildern? Was sind heilige Bilder? Was ist überhaupt geweiht in Kirchen? Darf man Altarbilder überhängen? Und solche Fragen führen dann auch Theologen zum Teil zurück in ihre eigene Tradition, dass Altarbilder ja in der Passionszeit zum Beispiel oft oder meistens überhängt werden. Also es ist eine liturgische Tradition. Aber hier sehen Sie, es ist keine Szenerie aus der Bibel, keine Heiligen, die dargestellt werden, sondern es ist auf einem Bild eine Tonscherbe, hinten ein Holzstück und rechts ein Knochenstück. Einfach in einem monochromen, leeren Hintergrund. Und da ist man gefordert, was erzählen diese Bilder? Gibt es eine Narration? Was kann ich mit diesen Bildern anfangen? Ich könnte natürlich länger darüber reden,
ja, das glaub ich.
Aber nur so ein Schwenk. Man denkt immer, und das höre ich oft von Theologen, unsere Kirchen werden leer, wir dürfen die älteren Kirchgänge nicht enttäuschen mit solchen Aktionen. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass oft die entspannteren 70 plus, die vielleicht noch die 70er Jahre miterlebt haben in Kirchen, wo es Jazzkonzerte gab, die finden das unglaublich toll. Endlich wieder etwas Neues, etwas Frisches. Da wird man eingeladen zur Meditation, zur Ruhe. Weil oft schaut man ja die barocken Bilder an und ist das jetzt der heilige Augustinus oder der Franziskus oder wer ist das überhaupt? Und das ist eine Bildsprache der heutigen Zeit auch. Und das ist etwas, was ich finde, das ist relevant eigentlich für den Dialog der Kirche mit ihren möglichen
Besuchern. Kann man sagen, es inspiriert, aber es fordert natürlich auch heraus und eben auch die Kirche. Lorenz Bösch, ich möchte Sie mit ins Boot holen. Sie sind ja Vorsteher des Kantonschweiz, genau. Und jetzt haben wir so denn immer das Hin und Her, Kunst, Religion. Wir könnten sagen, Kunst hat noch jede Gesellschaft geprägt, aber auch Religion hat jede Gesellschaft geprägt. Aus Sicht des Kirchenvertreters, steht Religion über der Kunst? Oder gibt es eine Hierarchie, was für Seele, Geist und Gesellschaft besser oder gut ist?
Sie stellen mir zu Beginn eine ziemlich schwierige Frage nach der Hierarchie und
das
was geht vor.
Das tut mir leid, aber ich bin sicher als wortgewandter.
Was geht vor? Diese Schwierigkeit habe ich ja selbst in meiner eigenen Funktion, weil wir haben, wie gesagt, das duale System mit der Kirche. Nach den kirchenrechtlichen Strukturen und dann die staatskirchenrechtlichen Strukturen. Und wenn es um diese Frage geht, bin ich eigentlich Außenstehender. Und von dort her gesehen, glaube ich, können wir diese Frage nur zusammen mit der Kirche beantworten. Die staatskirchenrechtlichen Strukturen können hier natürlich eine gewisse Mittlerrolle durchaus übernehmen. Und ich habe jetzt einiges gehört, das ich als sehr interessant empfinde, von den Ansätzen her.
Aber Sie haben wenn gehört, ich, volle Kirche
zum
mit
Beispiel,
einer provokativen Idee.
Zum Beispiel, dann habe ich mich gefragt, wie ist der Kontext da in Dornach? Nicht? Der Kontext scheint hier eine Stiftung zu sein, die sehr breit abgestützt ist und über diese Infrastruktur verfügt und deshalb eine gewisse Hoheit hat. Im Kanton Schwyz sind die Kirchen meistens irgendwo in einer kirchlichen Stiftung verortet und da hat das Bistum und der Ortspfarrer das Sagen. Also von dort her gesehen sind das schon völlig andere strukturelle Voraussetzungen. Ich würde jetzt einmal vom Schiff heraus sagen, wenn man so etwas realisieren möchte, beispielsweise, ist es unabdingbar, dass der Ortspfarrer das mit unterstützt, aktiv, sonst ist das nicht machbar. Von dort her gesehen, glaube ich, ist es auch sehr zentral, dass wir diese Diskussion mit der kirchlichen Seite führen. Und das ist mitunter eine der Überlegungen, die wir uns in der Kantonalkirche gemacht haben, die letztendlich da kürzlich zum Artikel in der Einsiedler Anzeiger geführt hat. Wir stellen,
dass sich die Kirchen lehren.
Genau, und wir stellen fest, wir brauchen auch mit der kirchlichen Seite zuerst einmal eine gemeinsame Sicht auf die Lage, also was passiert eigentlich, welche Dynamiken sind vorhanden in der Kirche. Und erst wenn man diese gemeinsame Sicht hat, und ich bin eigentlich noch erstaunt, dass es noch schwierig ist, zu dieser gemeinsamen Sicht zu kommen.
Mhm. Woran liegt das so schwierig ist?
Da gibt es vielfältige Überlegungen, da spielen natürlich auch verschiedene Strömungen in der Kirche selbst miteinander eine Rolle.
Also bis ganz oben?
Ja, ich würde nicht einmal sagen, dass das ganz oben ist, das kann schon ganz unten beginnen, mit dem Amtsverständnis und so weiter. Und von dort her gesehen sind wir auf einem Weg, einmal festzustellen, gemeinsam, mit welchen Dynamiken haben wir es zu tun. Denn erst dann ist es ja möglich, überhaupt darauf zu reagieren. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass solche, dass die Kunst oder die Kunst eine neue, auch zeitgenössische Kunst in diesem Bereich ein Motivationseffekt ist, sich wieder mit Kirche auseinanderzusetzen. Das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Aber es braucht eine Bereitschaft und die lässt sich nicht aufzwingen. Das muss irgendwie wachsen.
Okay. Sie haben aber im Interview im Einsiedler Anzeiger auch gesagt, dass die Kirche mehr Raum für Kreativität bekommen soll. Ist das dann vor allem ein Wunsch, den Sie gerne in die Institution hineintragen? Oder gibt es da allenfalls schon Ansätze, wie man das bewerkstelligen könnte, die Kreativität in die Räume zu holen? Und wenn ja, wie muss man sich das vorstellen?
Also dieser Gedanke, den Sie da im Einsiedler Anzeiger gelesen haben, der ist aus dem Kontext dieser Diskussion heraus zu verstehen. Wir stellen fest, dass wir nicht in der Kirche haben, wir heute kein Infrastrukturproblem. Also wir haben genügend Infrastrukturen. Die Infrastrukturen sind sogar sehr gut unterhalten, also wir finden nicht im Kanton irgendein sakrales Gebäude, das am Zusammenfallen ist und so weiter. Das ist gut unterhalten, dank auch vielen Mitteln, Millionen, die in den letzten Jahrzehnten seitens des Staates und so weiter der Denkmalpflege in diese Strukturen hineingeflossen ist. Sie haben erwähnt, dass möglicherweise die Denkmalpflege auch ein Hindernis sein kann, dass sich vielleicht Neues, Zeitgenössischeres in diesen Räumen entwickelt. Aber was wir nicht davon ausgehen können, ist, dass viele neue Räume entstehen, die quasi den Zeitumständen entsprechend reagieren können, weil der Bedarf letztlich nicht vorhanden ist. Also wenn man zeitgenössische Kunst oder Religionsvermittlung über Kunst installieren möchte, dann muss man nach dem Kleinen suchen. Und da gibt es zumindest eine interessante, finde ich, Initiative des Kantonalen Seelsorgerates, der eine Ausschreibung gemacht hat, dass im Herbst an die Kunstschaffenden über alle möglichen Ausdrucksformen sich einzubringen, um dann ein Pastoralforum im Herbst zu gestalten. Das wird interessant sein, was da passiert und wie man das betrachten kann. Es gibt aber auch mir bekannt in Kirchgemeinden so irgendwie kleinere Projekte, wo es darum geht, ob man etwas mit Kunst vermitteln kann. Das gibt es.
Also kleine Ansätze sind da.
Genau, kleine Ansätze sind da, die diese Gedanken aufnehmen. Okay. Also ich glaube, es gibt diese kleinen ersten Punkte, wo das passieren könnte, aber wie genau die Dynamik sich entwickelt,
also man könnte schwierig sagen, vorauszusagen. Während in Schwyz gekleckert wird, wird im Solothurn oder mindestens in der Klosterkirche Dornach geklotzt, wenn wir mal die Dimensionen anschauen. Ich möchte Sie als ehemaligen Politiker auch noch fragen, es ist ja eine Tatsache, dass zeitgenössische Künstlerinnen oft den Kanton verlassen, weil sie sich hier im Kanton Schwyz nicht unterstützt fühlen. Also es geht konkret um Fördergelder.
Ja, wie beurteilen Sie diese Tatsache? Können Sie diese bestätigen? Oder anders gefragt, kann die Kirche, wenn sie ja bereit ist, der Kreativität etwas Platz zu geben, kann die Kirche etwas dazu beitragen, dass sich das ändert und die Künstlerinnen und Künstler vielleicht doch hier bleiben?
Sie haben mir ja diese Frage angedroht.
Immerhin.
Ich glaube, was im Kanton Schwyz gemacht wird, wie in allen anderen Kantonen, das ist, dass man doch Lotteriemittel einsetzen kann für die unterschiedlichsten Bereiche, auch im kulturellen. Und es gibt auch den Versuch, der jetzt etwa wahrscheinlich etwa 10 oder 15 Jahre zurückliegt, wo es um ein Kulturgesetz gegangen wäre, wo man zusätzliche Mittel hätte sprechen können. Und das hat dann meinem Empfinden leider keine Mehrheit gefunden. Und es war, so wie ich es in Erinnerung habe, ein Abstimmungsresultat, das nicht gerade motiviert hat zum nächsten Anlauf. Also ich glaube, es ist halt schon auch ein Stück weit so, dass man in einem Kanton jene Kultur oder jenes Kulturschaffen hat, dass irgendwo dann halt auch eine demokratische Unterstützung findet oder nicht. Und das ist zugegebenermaßen in einem eher konservativen, ländlichen Kanton schwieriger, als das in einem städtischen Umfeld ist.
Aber Bruno Steiner hat ja ein bisschen...
Ich frage mich allerdings, ob der ländliche Raum, sagen wir wie bei uns, tatsächlich der Raum ist, der genügend Motivation für zeitgenössisches Kunstschaffen überhaupt zur Verfügung stellt. Oder braucht sogar zeitgenössisches Kunstschaffen eben dieses urbane Umfeld? Diese Frage müsste man wohl auch diskutieren. Mir sind zwei Künstler bekannt aus dem Kanton Schwyz, die heute ganz anderswo leben und ganz anderswo sich etabliert haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie selbst mit Förderung das im Kanton Schwyz hätten realisieren können. Einer davon ist zum Beispiel Ugo Rondinone, der in New York lebt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er selbst mit großzügiger kantonaler Förderung da das Umfeld gefunden hätte. Kann ich mir nicht schlichtweg nicht vorstellen. Also es gibt verschiedene Dimensionen in dieser Frage.
Okay, aber es ist ja diese Diskussion, da geht es ja auch darum zu sehen, wie kann allenfalls die Kultur, die zeitgenössische Kunst im Kanton Schwyz besser oder vielleicht gestärkt werden. Deshalb natürlich auch diese Frage.
Ja, natürlich.
Vielleicht noch eine andere Frage. Darf ein Projekt... So wie wir haben ja gehört, ein bisschen provokativ wird es dann halt auch sein, wenn man sich öffnet. Ist das für die Kirche ein No-Go, nach allen freiheitlichen Regeln der Kunst, dass Kulturschaffende provozieren können, um Denkanstöße anzuregen? Wie sehen Sie das als Vertreter der Kirche?
Also für mich ist das kein No-Go. Es ist die Frage, findet man die Konstellation mit Führungskräften vor Ort im Rahmen einer kirchlichen Infrastruktur, die den Mut haben, das zu vertreten. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Also ich bin im Moment involviert so in einem kleinen Projektchen. Und mit dem ersten Künstler, den wir angesprochen haben, kam das nicht zustande. Weshalb nicht? Weil er sich dann doch mit dem religiösen Inhalt, mit dem, was eigentlich zur Diskussion steht, letztlich nicht identifizieren konnte. Jetzt mit dem zweiten Künstler, glaube ich, sind wir in dieser Beziehung auf einem besseren Weg. Also es gibt hier halt schon, man muss, ich glaube dann, es gibt auch die Seite der Kunst, die sich dann halt mit der Religion letztlich identifizieren können muss, sonst gibt es keinen Geist in diese Geschichte.
Da möchte ich gerade Frau Henke fragen, ist das so? Muss sich der Künstler mit der Religion identifizieren können?
Also Religion ist ja ein unendlich weites Feld. Und Sie fragen, mit welchem mit welcher Ebene, mit welchen Praktiken der Religion man sich verbinden kann oder identifizieren kann. Und ich denke, das ist meine Erfahrung eigentlich, wenn man das Religiöse einmal entfaltet in dieser ganzen Komplexität von Geschichten und Symbolen und Ästhetiken oder schon nur, ich meine, die Frage des Glaubens, das ist ja so kompliziert wie zeitgenössische Kunst. Die ist ja auch kompliziert. Wie soll man Glauben erklären, was das eigentlich ist? Und wenn man das annimmt in diesem komplizierten, und da braucht es schon, ich glaube, es braucht diese Bereitschaft, diese Neugier und auch, man muss ein bisschen unerschrocken sein, die Angst der Künstler ist eigentlich oft die vor Frömmigkeit, oder? Und die Frömmigkeit, die hat Kitsch zur Folge. Und dann ist man als Künstler nicht mehr ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist so, aber wenn man sich den theologischen Fragen stellt, die eigentlich aus der Religion kommen, dann hilft Kitsch eben nicht, oder?
Also die Auseinandersetzung muss da sein, aber nicht zwingend die Identifikation,
ja,
was also, Frömmigkeit dann fast wäre, ja, aus Sicht des Künstlers.
Ja.
Also, aber da möchte ich doch auch sagen, also Identifikation mit der Religion bedeutet ja nicht per se Frömmigkeit, oder? Also Frömmigkeit ist von mir aus gesehen wieder eine andere Dimension, ja, im Rahmen des religiösen Lebens beispielsweise. Ja. Also da, ich glaube, da müssen wir schon auf verschiedenen Ebenen sehr gut unterscheiden,
genau,
oder?
Genau, aber das ist, ich habe das erlebt als ein Missverständnis von Künstlern, dass sie meinen, sie seien zu wenig fromm für die Kirche. Oder sie glauben nicht an Gott. Ganz einfach, diese springende Frage, dieser springende Punkt, den es ja immer wieder gibt. Ja, ist man religiös, ja, heißt das, du glaubst an Gott. Das ist, die Gretchenfrage ist noch immer eine schwierige, oder?
Also musste man an Gott glauben, um in der Kirche im Kanton Schwyz eine Kunstperformance zu machen, ist jetzt ein bisschen provokativ gefragt.
Also wenn es die Rolle der Kunst sein sollte, diese Transformation, wie Sie es nennen, herbeizuführen, dass man quasi über Kunst wieder einen neuen Zugang zu Glauben findet, ist es nach meinem Dafürhalten nicht nur im Kanton Schwyz erforderlich, dass der Künstler irgendwie an diesem mit diesem Thema dann identifiziert. Ja. Sonst, glaube ich, ist es nicht glaubwürdig.
Barbara van der Meulen, wie erleben Sie das in der Praxis? Identifikation des Künstlers, Künstlerin zum Glauben, mit dem Glauben?
Ja, ich glaube, es ist... Der Glaube ist wirklich, also es ist nicht so eben, dass, wenn ich jetzt die Künstlerinnen und Künstler frage, dass ich sie quasi abfrage, glaubst du an Gott, bist du katholisch, reformiert, wie auch immer, wie ist dein Wissensstand über die Kirchengeschichte oder so. Alle, die ich frage, bringen die Sensibilität, diese Offenheit mit, sich auch mit dem Fremden zu beschäftigen. Und das kann für sie eben auch, es können auch Künstler sein, die vielleicht sagen, also ich glaube eher nicht an Gott, oder mir ist Gott abhanden gekommen, ich bin katholisch aufgewachsen und ich weiß nicht so recht. Aber ich lasse mich erneut darauf ein, einen Umgang zu finden mit diesem Kirchenraum, mit der Tradition der jetzt in meinem Fall katholischen Kirche oder auch der Klöster, das ist ja nochmal eine eigene Geschichte der Klöster. Ich lasse mich darauf ein und wenn diese Offenheit da ist, dann kommt immer etwas sehr Bereicherndes heraus. Die Offenheit muss bei uns aber auch von der kirchlichen Seite her sein, weil wir auch einen Kirchenrektor haben. Also der ist auch vom Bistum eingesetzt und auch er muss quasi mitziehen. Also das heißt, wie Sie vorhin gesagt haben, letztendlich hängt das schon sehr von den Personen ab, wie sie miteinander umgehen können und wie sie zusammen ein Kunstwerk entwickeln können in einem Kirchenraum.
Also da bin ich hundertprozentig überzeugt davon, dass es diese Seite auch, und zwar aktiv braucht. Ja. Und ich bin der Auffassung, dass man hier wahrscheinlich in der Kirche selbst, aber ich würde auch sagen, durchaus in den staatsrechtlichen kirchlichen Organisationen hier fehlt schon grundsätzlich die Methodik, wie man so etwas dann beginnen würde. Also ich glaube, schon das fehlt. Ich würde jetzt nicht behaupten, da in diesem kleinen Projekt, wo ich dabei bin, dass wir das von Anbeginn richtig gemacht hätten. Wir haben jetzt einfach einmal begonnen.
Vielleicht
und führen es
ja
irgendwie zu Ende, oder?
Aber braucht es Strukturen, um miteinander ins Gespräch zu kommen?
Ich weiß nicht, ob es Strukturen braucht, sondern ich glaube, es braucht mehr Wissen, dass man das könnte, wenn man möchte. Sagen wir mehr so. Ich bin nicht überzeugt, dass man mit Strukturen in diesen Fragen dann wirklich der große Durchbruch feiert, sondern es ist die Frage, dass sich diejenigen, die sich engagieren und das Gefühl haben, das könnte eine gute Idee sein, dass die dann auch irgendwie zu einem Wissen kommen, wie man das dann anstellen könnte.
Oder? Ich möchte Sie als ehemalige Schweizerin oder immer noch Schweizerin, aber eben Sie,
Kanton Schweizerin,
Sie leben ja genau vom Kanton Schweiz. Eben Sie kennen ja die Bedingungen, die Voraussetzungen hier im Kanton Schweiz, eben was die Förderung, die Kulturförderung betrifft. Ich möchte die Frage aber allen stellen. Was glauben Sie, warum haben jüngere Kulturströmungen es ausgerechnet im Kanton Schweiz so schwer? Im Vergleich zu den Nachbarkantonen, im Vergleich zum Schweizer Usus, wo es Kulturfördergesetze gibt. Warum ist das im Kanton Schweiz so schwierig, an Fördergelder zu kommen als junge Künstlerin, die jetzt den Bezug oder die Identifikation mit dem Brauchtum, mit dem Traditionellen, mit dem Religiösen nicht zu haben? Warum ist das so?
Ja, ich glaube, also neben den Personen oder Personellen, die das vertreten müssen und nach außen bringen und realisieren schlussendlich, muss es wirklich institutionalisiert sein. Also es braucht ein Kulturbudget, wo es ganz klar ein Gefäß dafür gibt. Jedes Jahr gibt es ein Projekt für zeitgenössische Kunst in ausgewählten Kirchen. Das ist vielleicht ein Wochenende im Jahr und das ist aber so institutionalisiert und wird nach außen getragen, dass es bei den auch jungen Kunstschaffenden bekannt ist. Man kann sich bewerben zum Beispiel, es gibt eine Jury, ein Projektverfahren und es wird in den Kunstkreisen präsent, dass es hier eine Plattform gibt, die bereits angeboten wird.
Und ich, also Sie sagen, es braucht es, aber es gibt es, glaube ich, nicht so, oder?
Also Herr Bösch hat jetzt vorher vom Seelsorgerrat diese Ausschreibung erwähnt, die Sie mir zukommen ließen. Das finde ich ein sehr guter Ansatz vom Seelsorgerrat her. Ich habe von dem nichts gewusst, ich weiß nicht, wie stark das verbreitet ist. Es braucht es. Es gibt es im kleinen Rahmen und es braucht es. Und vor allem braucht es eben nicht nur einmal im Jahr, sondern zweimal. Und was ich immer noch auch sagen möchte, du kommst natürlich sehr von der bildenden Kunst, du auch. Es ist immer die Kultur gemeint. Also da könnten auch ein Literaturfestival oder von der Musik sprechen wir natürlich heute gar nicht, obwohl natürlich die Kirchenmusik auch sich erneuert. Also nur wenn wir Kunst sprechen, meinen wir eigentlich zeitgenössische Kultur,
ja.
Sage ich jetzt mal.
Ja. Ja. Aber eben, also ja. Sie denken, weil das noch nicht etabliert ist, haben es die Schweizer KünstlerInnen so schwer?
Also ich glaube, ich habe eben dieses Modell, was ich jetzt gesagt habe, vom Seelsorgerrat auch in der Zeitung gelesen und das war für mich direkt ein Highlight. Wow, ja, ich erzähle das gerne weiter. So entsteht die Teilhabe, die Kommunikation innerhalb von allen, die irgendwie mit Kultur zu tun haben. Auch die nicht mehr im Kanton Schweiz leben, kriegen das mit in Basel. Und dieses Netzwerk, dieser Austausch und eben dieser starke und letztendlich eben finanzielle Impuls, muss meines Erachtens vom Kanton auskommen. Oder auch, wenn ich das noch kurz beitragen möchte, die Landeskirche in Solothurn, ich habe Ihnen das gesagt, die sind auch Geldgeber bei uns im Kloster. Und das ist für meine Arbeit auch immer wichtig. Also wir haben eine Umgestaltung der aller Klosterzellen vor uns mit künstlerischen Beiträgen. Und die Landeskirche ist dann eben ein regelmäßiger Geldgeber auch für solche Projekte. Und das, eigentlich ist es so eine Wechselwirkung, die wir haben. Man muss im Austausch einfach sein. Und oft findet der Austausch dann erstmal gar nicht statt. Das ist Artist in Residence. Da war man auch eher skeptisch. Also erstmal die Gastronomie, Hotellerie. Wir haben kein Einkommen mehr, wenn das Hotelzimmer ein Artist in Residence ist, wo die Künstler, Künstlerinnen, auch Musikerinnen zu Gast kommen können. Auch die finanziellen Geber wie Landeskirchen fanden, ja, also was bringt das schlussendlich? Und dann, wenn man nur ein Mühe Glück hat und es einmal ein Jahr realisieren kann und alle vor Ort hat, dann merkt man, dieser Austausch, der stattfindet, einfach wieder diese Partizipation, das ist wichtig, dass man wie wir jetzt voneinander hören und sehen und in Austausch kommen und nicht jeder in seinem eigenen Bereich ist. Die Kunst für sich, die Theologie da, die Politiker da. Und solche Orte muss man schaffen, wo alle miteinander eigentlich in Kontakt kommen.
Also ich kenne jetzt die Finanzierungsstruktur oder die Grundlagen der Landeskirche Solothurn nicht. Ich weiß aber, es gibt zahlreiche Landeskirchen oder Kantonalkirchen, die explizit eine Funktion haben in der Unterstützung oder Mitfinanzierung von der Renovation oder Sanierung von kirchlichen Infrastrukturen. Mhm. Wir haben das ausdrücklich nicht, weil wir sind völlig anders finanziert. Wir haben eine Finanzierung von unten nach oben, also die Kirchgemeinden finanzieren aufgrund eines Budgets der Kantonalkirche mit Pro-Kopf-Beiträgen pro Katholik dann das Budget der Kantonalkirche. Aber wir haben keine Aufgabe, Infrastrukturen zu finanzieren. Also diese Möglichkeit würde bei uns gar nicht bestehen. Oder? Also wir müssten andere Wege finden. Und das ist auch der Grund, um nochmals da zum viel zitierten Satz, der kreative Räume schaffen. Ich gehe mehr davon aus, dass es uns gelingen muss, in den Kirchgemeinden das Verständnis zu schaffen, wie man mit der Entwicklung der Seelsorge, da spielt Kultur, Kunst und Brauchtum eine Rolle, wie wir hier wieder mehr Engagement entwickeln können. Ich glaube, also in unserem Verständnis beinhaltet Seelsorge nicht einfach Sonntagsmesse lesen, oder? Sondern das ist tatsächlich mehr. Und die Kirchgemeinden müssen etwas dazu motiviert werden, dass sie die Frage der Finanzierung ihrer Tätigkeiten nicht auf das beschränken, dass man sagt, ja, wir müssen die Infrastrukturen gut im Schuss halten und bei der Seelsorge machen wir das, was nötig ist. Sondern ich glaube, wenn man diesem heute feststellbaren Trend entgegen will, braucht es wahrscheinlich mehr Investitionen in die Seelsorge, was das dann immer auch ist. Also damit verbinde ich durchaus auch die diverse Formen, dass man mithilfe von Kunst und Kultur auch den Zugang zu Religion und Kirche auf eine andere Weise leisten kann. Also das gehört für mich durchaus auch dazu. Aber wir müssen zuerst einmal dieses Grundverständnis entwickeln, dass nicht das Ziel der tiefe Steuerfuß ist, sondern dass es möglicherweise das Ziel ist, eben gute Seelsorge oder kreative Seelsorge zu leisten, dass das die Hauptaufgabe ist.
Vielen Dank für Ihr Statement, Herr Bösch.
Also, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie den Muttertag, den Ferientag, den Sonntag, den Schönwettertag geopfert haben. Und ich freue mich, Sie wieder zu sehen am nächsten Anlass.